Die Errichtung von neuen Stallungen ist sehr kostspielig. Investitionen müssen daher besonders gut überlegt werden. Darüber hinaus gibt es aber auch zahlreiche rechtliche Vorgaben, die in der Projektplanung, Umsetzung bis hin zum Stallbezug berücksichtigt werden müssen. Welche das sind, worauf dabei zu achten ist und welcher Aufwand dahinter steckt, das erfahren Sie heute in unserem Podcast AgrarScience Wissen Kompakt der HPL-Erfahrung bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Stein wieder und ich darf heute zwei Gäste bei mir begrüßen, die im baurechtlichen Bereich eine hohe Expertise aufweisen. Ich beginne mit Magister Wolfram Schachinger. Er ist Rechtsanwalt und ein anerkannter Fachmann, wenn es um baurechtliche Fragestellungen in der Landwirtschaft geht. Herzlich willkommen.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Und der zweite Gast ist mein Kollege Michael Kropsch. Er leitet das Referat für Emissionen aus der Tierhaltung bei uns an der HPLFH bei Gumpenstein. Auch er kennt die vielfachen Herausforderungen in der Praxis, wenn es um Stallgenehmigungen geht. Lieber Michael, vielen Dank, dass du dich zu diesem wichtigen Thema bereit erklärt hast, Rede und Antwort zu stehen.
Vielen Dank für die Einladung, gerne.
Magister Schachinger, ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir uns diesem rechtlichen Thema so nähern, wie wenn ich als Bäuerin, als Bauer ein Projekt vorhabe, von der Planung bis zur Stalleröffnung. Und auf welche Dinge muss ich achten im baurechtlichen Bereich?
Ja, also das ist das, was Sie gerade beschreiben, ist der Idealfall. Dass der Landwirt schon frühzeitig überlegt, könnte es Probleme geben, was muss ich beachten? Das ist ein Teil meiner Tätigkeit. Leider kommen die meisten erst, wenn schon Probleme bestehen. Also das ist der Wunsch.
Okay, das heißt, wir möchten ja den richtigen Weg aufzeigen. Genau. Wir beginnen also, wir sind vor dem Einreichprozess noch. Was schlagen Sie hier vor?
Ja, also es ist auch einfach so die Praxis, es ruft ein Landwirt über meistens Mund-zu-Mund-Propaganda bei mir an. Und die ersten Fragen sind bei mir, wo liegt das Vorhaben? Ist es ein Aussiedlerstall? Gibt es einen Bestand? Meistens gibt es irgendeinen Bestand.
Was meinen Sie damit? Ich habe bereits jetzt einen großen Rinderstall.
Genau. Das ist immer die Frage, ist das jetzt ein bestehender Landwirt, der schon Tierhaltung hat? Und dann stellt sich die Frage, welche Tierhaltung hat er und wie schaut es mit den Genehmigungen für den Bestand aus?
Zwischenfrage, das heißt, ich muss mich zu Beginn mit der Ausgangssituation schon beschäftigen, ob diese rechtlich, so wie sie jetzt vorliegt, im grünen Bereich ist.
Das ist das Wichtigste. Wenn ich das nicht mache, dann führt das im Verfahren für das neue Projekt zu katastrophalen Ergebnissen.
Okay. Das heißt, wo gehe ich da hin, wenn ich mich über die Ausgangssituation erkundigen will, ob das im rechtlichen Bereich liegt?
Also das Wichtigste, ich sage immer, bitte erhebt eure Genehmigungssituation, geht zur Baubehörde und auch wenn ihr Teile eures Projekts zu Hause habt, erhebt, was liegt wirklich alles zu meiner Hofstelle, zu meinem Betrieb am Bauamt vor.
Okay, ich gehe auf die Gemeinde sozusagen, hebe das aus und schaue mal, deckt sich das, was hier genehmigt ist oder was hier niedergeschrieben ist, mit dem, was ich tatsächlich jetzt aktuell mache?
Ja, wobei, muss ich sagen, dieser Prüfschritt ist schon rechtlich teilweise so kompliziert, dass ich dann schon ins Spiel komme. Ja, also das Wichtigste ist einmal, gibt es überhaupt Genehmigungen? Da kommt man dann manchmal drauf, für gewisse Stallgebäude gibt es noch gar keine Genehmigungen.
Und wenn dem so der Fall ist, dass der Ausgangsbestand noch nicht vollständig genehmigt ist, dann macht es einmal Sinn, das vorher abzuarbeiten, oder?
Absolut. Also genau so ist es. Ja, nicht in ein Verfahren für etwas Neues gehen, bevor das nicht geklärt ist. Weil in dem Moment, wo ich im Neuverfahren bin, ist der Fokus ganz stark auf mich gerichtet und dann ist das viel schwieriger, als wenn ich meine Hausaufgaben vorher mache. Okay. Ganz, ganz wichtig. Das sind die schlimmsten Situationen, wenn ich in eine Bauverhandlung komme. Mittlerweile passiert mir das überhaupt nicht mehr, weil ich immer sage, ich muss den Bestand vorher sehen, wenn es einen Bestand gibt. Also, und vorher gehe ich in keine Bauverhandlung, vorher wird nicht eingereicht, wenn ich begleiten darf.
Mhm. Gut, jetzt habe ich das abgearbeitet oder ich sehe, es ist so, wie es tatsächlich stattfindet, auch im grünen Bereich.
Das ist selten der Fall.
Das ist selten der Fall, okay. Aber ich arbeite es dann ab und habe das erledigt. Dann ist der nächste Schritt Planung des neuen Projektes, oder?
Ja, wobei, vielleicht darf ich einen Schritt zurück, wenn das in Ordnung ist. Es ist so gut wie nie, dass ich das gleich erledigt habe. Es ist sehr, sehr oft ein Feststellungsverfahren zu führen über die Rechtmäßigkeit vom Bestand, das man vorher machen muss. Und da gibt es zwei ganz wesentliche Unterschiede. Es gibt Bestände, die vor 1969 waren. Das ist einfacher, dieses Verfahren, weil da ist einfach zu prüfen, war dieser Bestand schon wirklich vor 1969, also ich hatte schon einen Stall und das war auch zum Beispiel ein Mastschweinestall, so wie es auch heute noch ist. Dann wird nur geprüft, lag der damals vor? Wenn ja, dann gilt der als rechtmäßig. Und da wird nicht geprüft, ist der genehmigungsfähig, war der damals genehmigungsfähig? Das heißt, auch wenn da Abstände nicht eingehalten werden, irgendetwas ist, spielt keine Rolle. Da schützt man diese ganz alten Altbestände.
Zwischenfrage, angenommen ich hatte 1968 oder 66, ich bin ein 66er, 200 Mastschweineplätze. In der Zwischenzeit habe ich verdoppelt und ich bin auf 400. Der Stall ist ein bisschen adaptiert worden in der Zwischenzeit.
Dann wird es schon komplizierter. Also wenn der Stall adaptiert wurde, dann stellt sich einmal die erste Frage, gibt es für diese Adaptierung eine Genehmigung? Meistens wohl auch nicht, weil sonst hätte man im Zuge der Genehmigung auch gleich das 66 angeschaut. Das heißt, dann muss ich zuerst feststellen lassen, was 69 war und von diesem damaligen Änderung noch ein Verfahren zur Feststellung, was dann passiert ist. Und erst wenn das festgestellt ist, habe ich das in trockenen Tüchern und dann kann ich erst ins Projekt gehen.
Okay. Könnte möglicherweise aber auch bedeuten, dass ich etwas getan habe nach 1969, was es könnte passieren, dass ich das nicht mehr tun darf, was ich eigentlich seit 1970 tue. Und weil sich herausstellt, es ist die Anrainerproblematik gegeben.
Ja, Sie sprechen das ganz wichtig an. Für diese Fälle nach 1969, da ist es nicht mehr so, das gilt automatisch, sondern da wird wirklich geprüft, war das zum damaligen Zeitpunkt, zum Beispiel 85, war das genehmigungsfähig? Nach der damaligen Rechtslage, die zum Glück für den Landwirt besser war als die heutige. Ja, das Hauptthema ist natürlich, wir werden dann mit Michael Kropschaft dazukommen, natürlich Geruch. Ja, wir haben für die damalige Rechtslage nur die Ortsüblichkeit oder Gesundheitsgefährdung zu prüfen, nicht aber die unzumutbare Belästigung per se.
Okay, ja. Okay, gut. Jetzt gehen wir in die Neuplanung. Welche Rechtsmaterien muss ich jetzt beachten? Wir haben ein bisschen Geruch angesprochen, wir haben Lärm und.
Also das Erste ist, ich sage immer, welche Größenordnung ist das ungefähr? Weil ich muss einmal überlegen, könnte ich zum Beispiel nicht nur im Baubewilligungsverfahren sein, sondern auch ein UVP-Thema haben.
Das hängt davon ab, wie hoch die GVE-Anzahl ist, die ich dann hinbauen will, oder hängt es von der Bausumme ab?
Von der Tierzahl und nach Tierkategorien geordnet. Okay. Ja? Also ich, zwar einfach, ich nenne jetzt nur Mastschweine.
Ja.
Ja? Also Mastschweine. Ein Mastschweinestall, wenn ich den neu auf der grünen Wiese baue und der hat 2000 Stück Mastschweine, 2500 Mastschweine, ich sage mir immer 2000, weil 2000 ist die Grenze für IPPC-Genehmigung, die wir auch nicht wollen. Ja.
Reden wir nachher noch.
Aber wenn ich unter dieser Schwelle bleibe, dann kann ich nicht zwingend UVP-pflichtig sein. Ich muss aber immer aufpassen.
UVP bedeutet
Umweltverträglichkeitsprüfung. UVP ist das so Fachtrottel. Ja, UVP heißt Umweltverträglichkeitsprüfung. Das ist aber das Heikle an der Sache ist, dann ist die Landesregierung als Behörde für alle Genehmigungen zuständig. Also die erteilt die Umweltverträglichkeitsprüfung und gleichzeitig Baugenehmigungen und wenn andere auch erforderlich sind.
Ich bin auf einer höheren Ebene, dann nicht mehr auf der Gemeindeebene, sondern ich wandere an das Land, oder?
Und das ist, da muss man sagen, das ist etwas ganz, ganz Heikles, weil es einfach in Österreich aufgrund der Struktur und der Größe der Betriebe einfach keine Praxis für UVP-Verfahren gibt. Das heißt, das Ziel ist es, wenn irgendwie möglich, die UVP zu vermeiden.
Also unter der Grenze zu bleiben.
Unter der Grenze. Wobei diese Grenze klingt recht hoch, aber wir haben da zwei Themen, die man berücksichtigen muss. Das eine ist, wenn ich in einem gewissen Schutzgebiet bin, und dazu zählt auch das Siedlungsgebiet, auch das Dorfgebiet, also wenn ich, dann ist ab 1400 schon eine zwingende Prüfung durchzuführen. Das ist nicht zwingend einer Umweltverträglichkeit, aber eine UVP-rechtlich zwingend Prüfung zu unterziehen.
Ob es hineinfällt oder nicht.
Eine Auswirkungs-, wo Emissionsgutachten, Lärmgutachten und Reißzubrüche sind, aber erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Schon bei 1400 in dem Fall Mastschweinen. Das ist schon wieder weniger. Ja, also ein Betrieb, ein neuer Betrieb, um zu überleben, der ist schnell bei dieser Größenordnung. Ja. Und das zweite noch, also entweder in einem Siedlungsgebiet oder in einem Wasserschutz- und Schongebiet. Ja. Wir haben jetzt in der Südsteiermark zwei Schutzgebiete, die eine Rolle spielen. Das ist das Grundwasserschutzprogramm Graz bis Bad Radkersburg, das halt doch sich von Graz sieht in der Schweineregion sehr viele Betriebe mit umfasst. Mhm. Und dann haben wir das Tiefengrundwasserschutzprogramm, das auch als Schutzgebiet drunter fällt. Das ist dann formal dieser Prüfung zu unterziehen, aber mit dem Ergebnis, es kann ja etwas rauskommen, weil mein Stallgebäude ja dicht abgeschlossen sein muss. Es kann nie Auswirkungen aufs Tiefengrundwasser kommen. Deswegen ist es zwar formal einer Prüfung zu unterziehen, die aber immer mit kein Problem.
Zwischenfrage. Ich bin eine Bäuerin, ein Bauer in Niederösterreich. Ja. Wie stark variieren die, weil sie vorher Wasserschutzgebiet Südsteiermark haben, wie stark betrifft das alle Bundesländer einheitlich oder gibt es große Unterschiede? Müssen wir heute hier beachten, dass Sie vor allem über die Steiermark reden?
Also im UVB-Bereich gibt es prinzipiell seine Bundesmaterie keine Unterschiede. Es ist halt, Siedlungsgebiet ist halt Bauland-Agrargebiet in Niederösterreich, der Klassiker, wo der Landwirt ist, in der Steiermark Dorfgebiet. Mhm. Also das ist gleich und auch Wasserschutz und Schongebiet, nur gibt es halt nicht so breit ausgewiesene Wasserschutz und Schongebiete wie halt in der Steiermark in der Region, weil es generell in Niederösterreich und Oberösterreich sich mehr verteilen, die Betriebe.
Okay.
Aber okay. Es gibt in der Praxis natürlich Unterschiede. Mhm. Ja. Mhm. Aber von der gesetzlichen Materie, anders als im Baurecht, da ist es in der Steiermark viel, viel schwieriger, warum ich auch sehr, sehr viel in der Steiermark tätig bin, weil die Nachbarrechte einfach in der Steiermark im Baurecht viel, viel größer sind.
Gut. Jetzt schaffe ich es unter dieser UVB-Grenze zu sein. Was ist dann relevant?
Ich habe noch was vergessen, bitte. Ich muss noch was ergänzen. Ab einem Viertel dieses Schwellenwerts, also wenn ich im Siedlungsgebiet bin, im Dorfgebiet, bereits ein Viertel von 1400, also ab 375, ist zu prüfen, ob mein Betrieb gemeinsam mit anderen Betrieben erhebliche Umweltauswirkungen hat und dann könnte ich auch in die UVB rutschen. Das heißt, mein Alarmsignal ist immer, ich schaue erst, bist du in einem Schutzgebiet? Wenn ja, bist du unter diesen 25%, bist du in keinem Schutzgebiet vom höheren Schwellenwert unter 25%. Das ist die erste Frage im Gespräch.
Das heißt, wir haben beim Schweinebeispiel zu bleiben, wir haben bei 2500 begonnen oder bei
2500.
Dann sagen wir, Prüfung, ob UVB notwendig ist, 1400. Und davon 25% heißt in einem Schutzgebiet, also im Siedlungsgebiet zum Beispiel, dann gibt es wieder...
Ich muss noch ergänzen, das UVB-Gesetz sagt, ich bin in diesem Siedlungsgebiet, auch wenn ich 300 Meter davon entfernt bin. Das heißt, er muss gar nicht in dem gewidmeten Dorfgebiet sein, aber wenn er 300 Meter mit dem letzten Zipfel seines Bauvorhabens drinnen ist, heißt, das kann auch in der Planung eine Rolle spielen, sagt, verschiebt das bitte ein bisschen, oder? Ja. Also mein Job ist es auch, diese rechtlichen Vorgaben, so, wenn ich so früh hinzugezogen werde, zu sagen, da planen wir das ein bisschen anders, das erspart so viel Aufwand, so viel Kosten.
Okay. Verschiebt das ein bisschen ist nicht zeitlich gemeint, sondern
räumlich
gemeint.
Ja. Okay. Auch zeitliche Verschiebungen natürlich, weil ich natürlich auch gewisse Änderungen splitten kann und das UVB rechtlich auswirken hat. Kann auch sein.
Okay. Welchen Fall sollen wir jetzt weiter besprechen? Ich bin darunter und habe keine großen auf...
Vielleicht eine noch, weil ich es vor kurz anschaue. Zusätzlich ist noch das IPPC-Recht zu berücksichtigen, dass ich eine IPPC-Anlage sein kann. Das ist momentan noch 2000 bei den Mastschweinen zu bleiben, 2000 Mastschweine.
Ausgesprochen IPPC heißt...
Es ist Englisch, ich kann jetzt, also es ist halt eine Anlage, die Emissionen verursacht. Ja, also daher kommt dieser Begriff. Es gibt Landeskompetenz, aber es ist die Richtlinie zu berücksichtigen im steiermärkischen IPPC-Anlagegesetz.
Das heißt, das betrifft jetzt nicht nur die Landwirtschaft, UVB betrifft auch nicht nur die Landwirtschaft, aber IPPC ist das Gleiche. Also große größere Anlagen, die Emissionen verursachen,
fallen Deponien zum Beispiel unter gewissen Voraussetzungen, genau.
Ja. Das ist auch noch zu prüfen.
Das ist auch noch zu prüfen, wobei da ist ein großer Unterschied. Wenn ich eine IPPC-Anlage bin.
Wann dann, bin ich das?
Also ab 2000, bei Mastschweinen zu bleiben.
Bei 2500, sondern bei 2000.
Ja. Deswegen habe ich mich vorher versprochen, weil ich immer sage, schauen wir, dass wir bei 2000 bleiben. Deswegen ist der Klassiker ein 1980er Mastschweineschlag. Ab 2000 habe ich dieses Thema. Beziehungsweise, wenn ich im Nahbereich andere Betriebe sind und vielleicht sogar ein verwandtschaftliches Verhältnis besteht, dann muss ich aufpassen, ob nicht die Behörde der Meinung ist, dass das als einheitliche Anlage zu ziehen ist.
Das heißt, meine Frau hat einen Betrieb und ich habe einen Betrieb, dann wird es zusammengeschmissen.
Oder der Klassiker, ich habe eine GmbH und einen Pauschalierungsbetrieb und so weiter.
Ja. Ist zu beachten.
Ist sehr heikel und da wird die Judikatur immer strenger.
Okay.
Also ich habe jetzt eine Entscheidung, wo es geheißen hat, wenn eine gemeinsame Nahwärmeversorgungsanlage, zwei Betriebe, überwiegend, also über 50% der Nahwärme, die erzeugt wird, für zwei Stahlbauten sind, dann zählen die deswegen über diesen Umweg als technische Einheit und dann wurden sie als einheitliche IPPC-Anlage, obwohl sie unterschiedliche Betreiber sind.
Da ist es jetzt um Energiebereitstellung gegangen, in dem Fall, wir sind ja bei im Stahlerrichtungs-
Nein, die Energiebereitstellung für die Stahlgebäude hat dazu geführt, dass die Stahlgebäude IPPC-Anlagen sind.
Okay.
Und die, ja, genau.
Und dann gibt's wieder härtere Auflagen?
Also,
oder andere, aufwendigere Verfahren?
Also, der große Unterschied bei der UVP ist es so, bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, dass dann die Landesregierung zuständig ist. Wenn ich IPPC-Bewilligung auch brauche, dann ist die Baubehörde weiters fürs Baurecht zuständig, aber zusätzlich die Bezirkshauptmannschaft für die IPPC-Genehmigung.
Das heißt, dann bin ich auf Gemeinde- und
BH-Ebene.
Ja.
Okay. Und es gibt auch sehr, sehr wenig Praxis im IPPC-Bereich, obwohl wir viele Betriebe haben, die in dieser Größenordnung sind. Das hat auch damit zu tun, dass es Übergangsbestimmungen gibt, weil die Richtlinie erst dann in österreichisches Gesetz in österreichischen Gesetzesrang erhoben wurde, wie wir in der EU weitergetreten sind, dann ist das einige Jahre nicht wirklich so am Radar gewesen, muss man ganz vorsichtig sagen. In allen Bundesländern ist das so nicht, also auch in Niederösterreich. Und da habe ich halt viel strengere Vorhaben, weil ich muss die besten verfügbaren Techniken bei allen Bereichen, die emissionsrelevant sind, einhalten.
Zu Beginn und auch im weiteren Betrieb, oder?
Vollkommen richtig. Und das ist schon gravierend, weil da gibt es regelmäßige Umweltinspektionen, nennt sich das.
Das heißt Kosten.
Das sind Kosten. Und ich sage das jetzt so flapsig, wenn eine Kontrolle ist, irgendwas findet man immer. Ja. Und das ist natürlich schon, wenn ich natürlich einen Betrieb ganz, ganz neu baue, dann halte ich sowieso, gerade im Hühnerbereich, aber auch im Schweinebereich, dann halte ich die besten verfügbaren Techniken ohnehin ein und habe jetzt ein paar Jahre lang eine Ruhe. Mhm. Aber heikel wird es, wenn ich zurückkomme zum Anfang unseres Gesprächs, heikel wird es dann, wenn ich einen Altbestand habe und jetzt werde ich größer und auf einmal werde ich eine IPPC-Anlage, gerade im Schweinebereich, ist es faktisch unmöglich, dass ich bei verschachtelten historischen Stellen zentrale Abluftführung einführe, die ich dann machen müsste. Also das ist sehr, sehr heikel.
Ich möchte ein bisschen, schaue ich zu Michael hinüber. Wir möchten zum Geruch ein bisschen Stellung nehmen. Vielleicht kannst du die jetzt da einbringen.
Vielleicht nur eines, ich glaube, das IED ist die Industrie-Emissionsrichtlinie, die früher praktisch eher nur als Industrie geprägt worden und die ist jetzt aber in den letzten Jahren novelliert worden und hat jetzt auch den Titel Landwirtschaft im Titel. Ja? Mhm. Das ist Industrie und Emissionen aus der Landwirtschaft, ist novelliert worden, ist glaube ich dieses Jahr im Sommer im Gesetzblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden. Und ist eben das jetzt, was der Wolfgang angesprochen hat, wo jetzt das eben der Werdungsprozess, die Umsetzung in das Bundesrecht des jeweiligen Mitgliedstaates vollzogen werden muss. Was man aber schon sagen kann, ist, dass die Grenzen verschärft wurden, ja. Das heißt, man hat also diese, wo man vorher was von 2000 Maßstäben gesprochen hat, ist jetzt die Grenze gefallen, er hat auch einen anderen Berechnungsschlüssel bekommen. Und da haben wir nämlich genau den Fall, was der Wolfgang gesagt hat, dass im Prinzip du hast dann einen landwirtschaftlichen Betrieb, den du seit 70 Jahren führst, und ab 2026 bist du dann ein IPPC-Betrieb oder ein IED-Betrieb, weil das gesunken ist, ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Steirische Landwirtschaftskammer, glaube ich, spricht davon, dass man damit rechnet, dass es allein in der Steiermark 200 Betriebe mehr sind, als wir jetzt haben.
Die betroffen sind von diesen neuen Vorgaben,
genau.
Die dann regelmäßig kontrolliert werden, immer am Stand der Technik, nachweisen müssen, dass sie am Stand der Technik sind.
Aber auch eben praktisch das dann nachrüsten müssen, weil jemand, der jetzt vielleicht die letzten Jahre ganz normal produziert, hat die Genehmigung dafür, und jetzt fällt er aber unter das Regime. Und das ist natürlich schwierig. Ich meine, aus Aspekten des Umweltschutzes ist es natürlich nachvollziehbar, ja. Aber man muss natürlich immer überlegen, wie schaffe ich das im realen Leben? Und vor allem, wie schafft es auch die Verwaltung, ja? Weil, man muss ja auch sagen, das ist ja das ein Thema, was wir jetzt ein bisschen ausgespart haben, aber was dann kommt, wie der Wolfgang gesagt hat, wenn ich meinen Bauantrag stelle und ich weiß, ich bin nicht IPPC-pflichtig, ich bin nicht UVP-pflichtig, dann gehe ich zur Behörde, stelle meinen Bauantrag, ja. Und dann ist natürlich so, muss die Baubehörde, sprich die Gemeinde, der Bürgermeister, als erste Bauinstanz, muss natürlich prüfen, ob eine Sache, was er prüfen muss, ist, ob durch diesen geplanten Stallbau oder Stallzubau, ob Nachbarrechte berührt sind, ja. Das heißt, kann sein, dass sie durch den Lärm der Fräse, kann sein durch den LKW-Verkehr, wenn Tiere abgeholt werden, angeliefert werden, oder auch durch den Geruch, ja, dass eben Nachbarrechte berührt werden. Und dann natürlich kommen dann die Sachverständigen ins Spiel. Das heißt, und das ist vielleicht auch was, was man vielleicht mitgeben könnte und was für die Praktiker, für die der Podcast ist, sehr interessant ist. Wenn die Behörde entscheidet, ich brauche ein Gutachten, was auch immer, Lärm, Geruch, sei es was auch immer.
Gesundheitsgefährdung.
Gesundheitsgefährdung, dann ist die Behörde der Auftraggeber. Die Behörde, und der erste Schritt der Behörde ist, dass sie beim Amt der jeweiligen Landesregierung, sagen wir in Steiermark, anfragt, ob Amtssachverständige für diese Sache zur Verfügung stehen. Wenn diese nicht zur Verfügung stellen, was relativ häufig ist, weil wir sehr viele Verfahren haben, dann kann der nicht kommen vom Land, ja. Dann muss praktisch ein privater, gerichtlicher Sachverständiger beauftragt werden.
Vom Bürgermeister oder vom Bürgermeister?
Immer vom Bürgermeister. Und das ist der wesentliche Schritt. Und das heißt, also, wir erleben nämlich sehr, sehr häufig, dass dann Landwirte bei uns anrufen und sagen, ja, ich habe gesagt, dem Bürgermeister möchte was bauen. Und gesagt, ja gut, das bringst du mal Lärmgutachten. Und sagen, nein, das ist der falsche Weg. Wenn er das bringen würde, ist es im Prinzip ein Privatgutachten, weil es hat der Bauer XY den Auftrag gegeben, zahlt den, sage ich mal, den Mediziner und der liefert es. Ja? Die Baubehörde muss immer vorgeben. Und vor allem, wenn die sagt, ich muss einmal definieren, was will ich angesehen haben. Ja? Geruch, Lärm, Staub, Bier, Sohle, ist wurscht. Und ganz zentral ist, ich muss dem Sachverständigen, sei es der, ob er vom Amt ist oder der Private, ein Beweisthema geben. Ich muss dem sagen, lieber Sachverständiger, der Betrieb hat Hausnummer 10 Kamine, sag mir, welche Belästigung geht von diesen 10 Kaminen auf diesem Grundstück aus, ja? Weil man lädt es sehr oft, dass die Behörden sagen, du bist ja eh Sachverständiger.
Frisst oder stirb.
Schau alles an, was wichtig ist. Das Thema muss aber vorgegeben werden, weil genau das ist das, was der Sachverständige zu beantworten hat, was eigentlich die Entscheidungsgrundlage für die Behörde ist, ja?
Okay, jetzt habe ich ein ich habe eingereicht, ich habe eine Bauverhandlung.
Darf ich nur ganz kurz ja, bei Michael ergänzen? Alles richtig, sehe ich auch so noch so gesagt. Ich möchte nur kurz ergänzen. Es ist so, ich könnte theoretisch schon ein eigenes Gutachten vorlegen. Dieses Gutachten muss aber dann auf Plausibilität wieder geprüft werden vom Amtssachverständigen, der auch keine Freude hat, weil er eigentlich nicht zur Verfügung steht. Und wenn das dann nicht passt, dann habe ich ein Gutachten, das vielleicht 10.000 Euro gekostet hat.
Ich als Bauwerber.
Mhm. Und habe ein Gutachten, das ich wegschmeißen kann. Mhm. Das, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Man gibt das Bauansuchen ab. Man idealerweise mal so, dass man eine Besprechung macht und auch welche Gutachten vorliegen. Und dann bietet man die Gemeinde, die macht das eh von sich selber, dass sie beim Amt der Landesregierung nachfragt, ob Gutachter zur Verfügung stehen. Da gibt es momentan den Standardsatz Nein, was natürlich auch finanziell für den Landwirt jetzt unerfreulich ist, weil bis vor ein paar Jahren war das so und da hat sich diese Kosten erspart. Und dann wird ein Nichtamtlicher von der Behörde bestellt.
Und zahlen muss der Bauer.
Das heißt, zwei Dinge sind ganz wichtig, wo ich auch mitwirken, wenn ich beraten darf. Das erste ist, ich brauche vorher die Angebote. Ich muss schauen, was kostet das, was kommt da auf mich zu. Ich brauche Planungssicherheit, genauso wie auch meine Kosten der Landwirt vorher wissen will. Ja, soweit das im Vorhinein möglich ist. Ich will mehrere Angebote und auch ich versuche natürlich auch, wenn das ein Nichtamtlicher ist, wo ich schlechte Erfahrungen habe, dann sagt, nimm mir bitte lieber die zweite Angebot. Vielleicht ist das sogar eine Spur teurer, aber da weiß ich, das passt sehr gut. Und es gibt einfach Sachverständige, wo die so einen guten Ruf haben, auch wenn das zum Gericht dann geht, in die zweite Instanz, wo das einfach weiß ich, das hält. Und es ist oft, wenn es 1.000 Euro weniger kostet und es ist ein Gutachten, wo ich weiß, das hält, dann gebe ich schon ganz klar den Rat, bitte investier lieber 1.000 Euro mehr und dieses Gutachten ist quasi schwer angreifbar oder nicht angreifbar. Okay.
Zwischenfrage. Ich reiche ein. Wird jeder Bürgermeister dann schon aktiv, dass er Sachverständige beauftragt mit konkreten Fragestellungen oder lässt er es auf die Bauverhandlung kommen, ob hier Einsprüche entstehen und erst dann geht er diesen Schritt?
Also, soll ich oder darf ich? Es ist so, dass ja vom Gesetz wegen die Auswirkungen zu prüfen sind. Das heißt, eigentlich brauche ich die Gutachten sowieso. Mhm. Mhm. Es gibt natürlich in Fällen, wo ich mir denke, es ist jetzt nicht so heikel und wenn die Gemeinde sagt, schauen wir uns unter Anführungszeichen einmal an, vielleicht denkbar, dass ein Gutachten nicht eingeholt wird. Das Problem ist aber, ich tue mir schwer als Berater, als Anwalt zu sagen, machen wir das nicht, weil ich der Meinung bin, es ist rechtlich erforderlich und vor allem, wenn ich das nicht mache, dann stehe ich einmal und auch die Gemeinde als Behörde mal sehr, sehr blöd in der Bauverhandlung da. Warum habt ihr kein Gutachten eingeholt? Also ich mache es nicht. Ich sage dann, da bin ich nicht dabei beim Bauverfahren, weil als dein Berater kann ich nicht sagen, hol kein Gutachten ein. Ja? Weil es ist einfach erforderlich. Und diese Verfahren, die dauern dann am allerlängsten.
Es ist erforderlich in 100% der Bauanträge oder bei kleinen Projekten möglicherweise nicht, aber da braucht es sie vielleicht ja eh nicht.
Genau, also richtig. Beziehungsweise es gibt halt natürlich, ich sage jetzt, wenn ich ein kleines Projekt habe und dann traut sich jemand dieses, ich sage es auf Englisch, No-Impact-Statement zuzudrücken, also bei dem, von der Lage, das ist jetzt wirklich auf Spatzen schießen in der Balle, aber rechtlich ist es nicht sauber geregelt, muss man ehrlich sagen. Aber dafür sehe ich auch so, dafür stehen auch Sachverständige, dass die einfach ihren Sachverstand, ihre Erfahrung sagen, dass ich sage, aus meiner Sicht ist das so ausgeschlossen, weil, ja, aber diese Aussage wäre schön zu haben. Okay. Oder wäre schön, wenn man weiß, dass man sie kurzfristig, wenn es Probleme gibt, dann bekommen könnte.
Gut. Ja. Welche Gutachten braucht man üblicherweise, wenn ich jetzt unter dem wenn ich unter dem IBBC-Grenzwerten bin, was brauche ich üblicherweise bei größeren Projekten für Gutachten?
Ja, es gibt natürlich Gemeinden, die ziehen alle Register, ja, die möchten A bis Z haben, weil natürlich vielleicht auch schon die Nachbarschaft entsprechend sensibilisiert ist und Druck auf die Baubehörde macht, ja.
Was ist A bis Z?
Naja, sag ich mal, ist die Dinge,
Abluft mit denen, bis,
na, ja, bis Zwieback, ne? Die Dinge, mit denen wir uns, in meinem Referat eigentlich täglich beschäftigen, eigentlich alle Dinge, die an der Schnittstelle stehen zwischen Landwirtschaft und Nachbarschaft, ja. Das kann eben sein der Geruch, das kann sein der Staub, das kann sein der Lärm, das kann sein, es geht dann weiter mit dem Ammoniak, es kann sein Klimagase, wenn es an der Pumpe anmühen, und natürlich auch, was manchmal sehr modern ist, Bioaerosole, also die Angst davor, dass
irgendwelche
gefährlichen Keime rauskommen, ja. Mhm. Und da gibt's natürlich welche, die möchten dann alles wissen. Und dann ist es aber so, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis. Immer eigentlich normal ist es sicher nicht notwendig, dass man alle Register zieht. Aber es gibt den Behörden, man sich auch fragen muss, ist das notwendig? Aber wenn man sagt, das häufigste, denke ich, ist einmal sicher Geruch, okay, und dann der Lärm. Und dann ist es schon so, dass man sich halt, überlegen muss, wie man an die Sache rangeht, ja. Weil, und das haben wir wieder bei dem Beweisthema. Da gibt's eben auch Gemeinden, die sagen, schau den Lärm an, passt, ja. So. Der nächste sagt, ja, bitte, ganz wichtig ist, vor allem, da müssen wir wieder auch aufs Baurecht nämlich Bezug nehmen. Was sind eigentlich die Quellen, die baurechtlich betrachtet werden müssen, ja? Ist es jetzt baurechtlich nur der Kamin meiner Abluftanlage? Also, sprich, wenn es zum Lärm geht. Oder ist es auch die Zufahrt vom LKW? Das heißt, interpretiere ich das so, dass auch Schallquellen, die mit dem Betrieb des Gebäudes zusammenhängen, beurteilt werden müssen oder nicht. Und da ist auch schon wieder Interpretationsspielraum. Und das sehen die Behörden auch unterschiedlich, ja. Okay. Das heißt, das führt dazu, und das, ich meine, das ist vielleicht schlimm, wenn man das so sagen muss oder raten muss. Aber je eher da ein rechtlicher Beistand dabei ist, desto besser ist es. Weil die Erfahrung zeigt eben, dass eben die Behörden, weil eben da ein Ermessensspielraum drin ist, das komplett unterschiedlich gehandhabt werden kann, ja. Jetzt bist du aber nur, so wie bei uns, Irtning, Alt-Irtning, oder sage ich mal, ihre nächste Gemeinde ist St. Martin am Grimming, die machen das ganz anders. Jetzt hast du dann vielleicht 15.000 Euro mehr investieren müssen, weil die Irtninger strenger sind, als wir St. Martin haben, für genau die gleiche Sache. Mhm. Und das ist natürlich was nicht gerechtfertigt ist, ja.
Und aber es ist Stand der Technik, oder es ist
ja, ich meine, das ist wahrscheinlich, und vor allem, ich denke, das Problem ist ja auch immer, wer sagt dann, was ist genug?
Ja, also vielleicht ist es genauso, ist es, ich möchte es ergänzen. Es ist wirklich so, das erste ist, bevor ich noch bei diesen, ich sag's so, was schon Spezialfragen bin, das erste, und das ist das, wo die größten Fehler passieren, ist, ich sage immer, tue Gutes und rede darüber. Ich muss alles, was positiv in meinem Projekt ist, sogar schon beim Projektnamen, ich bin vielleicht ein bisschen schon extrem, ja. Mhm. Aber wenn ich einen Tierwohlstall errichten will, dann soll der Tierwohlstall heißen. Mhm. Wenn ich eine zentrale Abluftführung mache, dann soll das im Titel schon vorkommen. Wenn ich Emissionsminderungsmaßnahmen habe, dann müssen sie wirklich im Projekt sauber drinnen sein. Weil das Problem, das häufigste Problem ist, bevor wir noch bei diesen Detailabstimmungsfragen sind, der Gutachter, den sein Job ist es nicht, Sherlock Holmes zu spielen und sich was Positives rauszusuchen. Mhm. Sondern ich muss das so liefern, dass das berücksichtigt wird. Das ist ganz wichtig, sonst haben wir mehrere Schleifen und das kostet immer wieder Geld.
Okay.
Und die ganz wichtig, was der Michael schon angesprochen hat, die Fragestellung an den Gutachter, da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir, ich kann sie natürlich als Vertreter des Landwirtes nicht stellen, aber ich bekomme sie und wenn sie falsch ist, kann ich Hilfe schreiben. Ja, also Hilfe, das so ist es bitte nicht, man muss doch bitte, und das ist ganz wichtig, weil sonst ist das Gutachten fertig Und die Fragestellung ist komplett falsch. Kommt sehr, sehr oft vor, muss ich leider sagen. Ich sehe dann Fälle, wo der Bestand, wie wenn er hinzukommt, gerechnet ist und solche Dinge.
Ja. Was ist damit gemeint, wie wenn er hinzukommt?
Also es ist ja so, bei der Neugenehmigung, also wenn ich schon einen bestehenden Stall habe, okay, und es kommt was dazu, dass das als bestehend gerechnet ist. Und dann gibt es ja so Überlegungen, dass ich sage, damit es sich ausgeht, luftgeruchsmäßig, nehme ich auch in meinem Bestand Verbesserungen auf, die vielleicht ich sowieso machen will oder sogar vielleicht schon mache, die aber noch nicht bescheidmäßig festgestellt sind. Also Phasenfütterung oder eiweißreduzierte Fütterung, wie es jetzt heißt. Das heißt, ich nehme dann in meinem Projekt schon Dinge auch im Bestand auf, sodass ich die
Bestandssituation, damit ich dort auch die Emissionen drücke, zum Beispiel.
Genau.
Okay.
Und vielleicht, wenn wir dort einhacken oder weiterreden, ich glaube, es ist in den letzten Jahren gelungen, dort doch eine sehr gute, praxisnahe Beurteilungsrichtlinie in der Steiermark auf den Weg zu bringen. Das in Zusammenarbeit also mit unserem Haus, Raumberg Gumpenstein, und mit dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung, der Abteilung 15 für Luftreinhaltung, wo es eben, es geht ja darum dann, wenn jetzt, wenn wir beim Geruch bleiben, es geht um einen Stall mit 1500 Schweinemast, Tieren, und es gibt die Frage, naja, welcher Geruch wird dann, wenn der 10 Kamine hat, über den Kamin emittiert, und was kommt in der Umgebung bei dem und dem Grundstück an, ja? Das ist natürlich immer wichtig, die Frage, ja, wie viel stinkt der Schwein, weil sonst kann ich nicht mit 1500 rechnen. Und was man eben die letzten Jahre gesehen hat, ist eben, dass immer mehr Minderungstechnik in den Stall Eingang finden, ja. Und wir haben das eben, und das war ein gemeinsames Projekt, wo das wir mit der Steiermärkischen Landesregierung gemacht haben, wo wir, also Haus Raumberg Gumpenstein, zahlreiche Mastgeflügel, Legehennenbetriebe, Mastschweine und Zuchtschweinebetriebe besucht haben, um direkt dort vor Ort praktisch Geruchsproben zu nehmen und schauen immer, wie stark ist der Geruch, ja. Und man sieht dann schon, dass das eben, wenn man das vergleicht mit Zeit, oder wie es früher war, sag ich mal, vor 10, vor 20 Jahren die Daten, dass man den Eindruck gewinnt, und auch die Daten sagen das, es stinkt weniger, unter Anführungszeichen. Ja. Dann muss man natürlich überlegen, warum ist das? Was kann das sein? Und eines ist sicher mal die stickstoffreduzierte Fütterung oder eiweißangepasste Fütterung, dass man dem Tier annähernd das gibt, was es verwerten kann. Und dann gibt es natürlich andere Minderungssachen, wie zum Beispiel im Geflügelstall, bei dem Mastgeflügel, Bodenheizung, ja,
Einstreumaterial.
Und das sind eigentlich alle Dinge in Kombination, die oder auch eine Kot-Harn-Trennung, wie wir es uns angeschaut haben,
im Schweinebereich,
die eine merkbare Minderung bringen. Ja.
Und das wird dann, wenn es neue Zahlen gibt,
berücksichtigt. Und wir können jetzt mit dieser steiermärkischen Emissionsrichtlinie, sage ich mal, das voriges Jahr haben wir die publiziert, mit dem Kollegen von Land Steiermark, können wir eben sagen, okay, wenn du einen normalen Stall hast, der keine Minderungsmöglichkeiten hat, ja, dann riecht das Mastschwein so viel. Wenn du aber diese reduzierte Fütterung hast, wenn du das und das und das machst, dann kann man praktisch von dem nativen hohen Emissionsfaktor runterrechnen, und der wird praktisch auch dann angewendet in den Prognoseverfahren. Mhm. Das heißt, das ist genau das, was der Wolfram sagt, und was wir da bei dem sind, dass ich das alles detailliert in meinen Unterlagen angebe, damit der Sachverständige das mit einberechnen kann.
Okay.
Und das funktioniert, weil wir haben ja diese Beurteilungsgrundlage gemeinsam mit diesen Sachverständigen, die dann tätig werden, erarbeitet. Aber er muss es wissen.
Okay.
Und dann sieht man sehr schön, man kann auch das darstellen mit der Reduktion, ohne Reduktion, und dann sieht man einfach die
Verbesserung. Gibt es das für den Lärm auch schon? Gibt es das für die Gesundheitsgefährdung auch schon? Alles Gefährdungspotenzial?
Naja, beim Lärm ist es vielleicht sowieso ein bisschen einfacher, weil es gibt eben die Möglichkeit, aus der Industrie immer gibt es viele Möglichkeiten, dass ich, wie wir es hier haben in dem Raum, den dämme, ja. Oder bei Kaminen Schalldämpfer, ja. Hat man vielleicht in der Landwirtschaft lange nicht gekannt, aber als Industrie schon lange gang und gäbe, ja. Oder dann gibt es auch viele Dinge beim Lärm, die sind vor allem dann mit Transportsachen, ja. Dass ich das irgendwie die Transportanfahrt zu dem Gebäude so macht, dass es praktisch das Gebäude abschirmt und die Nachbarn praktisch einen Riegel dazwischen haben, ja.
Also ich habe gerade ein Lärmpanel, ja, wird errichtet.
Also da kann man sich sehr, und das ist
das wieder, das heißt, das ist meistens kein Knockout-Kriterium sozusagen. Nein, Lärm ist nicht.
Nein, aber wenn ich mir das überlege, wenn ich mir, es ist wirklich, das ist auch mein Appell an die Landwirtinnen und Landwirte, wenn ich eben so ein Projekt angehe, das ist ja sowieso ein längeres Projekt, das kostet einen Haufen Geld, dass ich mir über das wirklich ordentlich Gedanken mache, ja, und dass die Unterlagen auch ordentlich sind. Weil wir erleben auch immer wieder, dass du, wo wir auch schon begutachtet haben, dass in dem Verfahren dann drei unterschiedliche Planunterlagen vorgelegen sind. Und ich habe das schon einmal erlebt bei einer Bauverhandlung, wo dann noch herumgezeichnet wird, dass es doch wieder anders war. Und die Sachen gehen nicht, weil da wirst du keine Vertrauen erwecken bei der Behörde. Und das ist wirklich der Appell. Und eben Mindungsmaßnahmen, wenn ich die habe, dann beschreibe die, schreibe es rein. Und der Sachverständige wird dies mit einbeziehen.
Darf ich das ergänzen, weil es ist für mich so wichtig, was du gesagt hast. Es ist einfach diese Vorbereitetheit. Das ist auch für den Landwirt oft sehr ungewohnt, dass er auf einmal so ein großes Projekt und externe beauftragen muss. Aber das, wo am meisten, wie ich wirklich nur sagen kann, bitte nicht bei der Planung sparen. Expertenplanungsbüros, die Stallbauvorhaben machen, beauftragen. Mhm. Es kommt so schnell wieder finanziell rein, weil die machen solche Fehlplanungen, die dann auch Dinge, die ich im Betrieb vielleicht nicht berücksichtige, die mir sagen, die Güllegrube, dann machst du lieber so und so, oder da könnte man eine machen statt zwei, das kostet so und so viel 1.000 Euro weniger, da ist das alles schnell wieder herinnen. Ja? Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch mein großes Problem. Ich habe oft Unterlagen und ja, böse Zungen sagen, da gibt es Stempelfirmen. Ja. Da muss man wirklich investieren in die Planung. Es rächt sich, also es lohnt sich finanziell nachträglich und vor allem im Betrieb, weil einfach so in der Abwicklung Wissen da ist, die ein Planungsbüro, das halt zufällig ab und zu auch mal einen Stahlplan zeichnet, nicht hat.
Und ergänzend dazu ist auch wichtig, weil es jetzt nicht für oder gegen Firmen, aber wir haben ja schon von über 10 Jahren haben wir schon mal ein Seminar abgehalten für Stallausstatter, für Stallbaufirmen. Ja. Was braucht der Landwirt in den Unterlagen, in den Einreichungsunterlagen, damit die Behörde damit was anfängt? Ja. Das sind zum Beispiel gewisse Werte für den Schall, dass ich weiß, jetzt nicht, ich brauche nicht die Lärmmessung in 10 Meter Entfernung, ich brauche einen Schallleistungspegel, nennt man den, der muss halt angegeben sein. Ja. Und wir sagen dann auch schon, und das muss man eigentlich, glaube ich, so hart muss man sein, wenn meine Firma XY das nicht liefern kann, dann gehe ich zu jemand anderen. Mhm. Weil man weiß das mittlerweile so viele Jahre, ja. Und das ist essentiell für den Landwirt, dass er seine Genehmigung kriegt. Ja, und wenn er da wieder, und er hat Recht drauf, und wenn der jetzt praktisch diese Daten nicht bekommt, damit der Gutachter nicht rechnen kann, dann steht er wieder im Prozess, ja.
Das heißt aber auch, bevor ich einreiche, muss ich eigentlich schon wissen, wer meinen Stall ausstattet, oder? Ja. Und wie er ausgestattet wird.
Ist ja im Prinzip oder die Lüftungsbeschreibung ja dabei und die macht irgendeine Firma.
Ja. Oder ich kann's, manche Dinge kann ich mir schon noch offen halten, dann muss ich halt von einem Maximalwert ausgehen, habe eine Worst-Case-Betrachtung in manchen Bereichen.
Ja, kann schwierig sein.
Aber die Firmen müssen das liefern und da tun sich einige schwer, beziehungsweise wollen sich schwer tun. Ja, die sehen das wie Betriebsgeheimnisse teilweise. Das ist Grundlage für die Beurteilung, es geht nicht anders.
Weil, wenn wir diesen Geruch haben, an dem wir immer bleiben, da gibt es ja Geruchsrichtlinien, gibt es in Deutschland Unterlagen, gibt es in Steiermärkische, was ich angesprochen habe, wo der Gutachter nachschaut, okay, Maschtrain so viel, mit Reduktion so viel, ja. Aber es geht eben vor allem um die technischen Geräte, wenn jetzt irgendwo, wenn jetzt unbedingt jemand einen Hoftag beurteilt haben möchte von der Behörde, weil der halt am Tag zweimal den Futtertisch abschiebt, ja, dann muss ich wissen, wie laut das Gerät ist, ja. Oder der Ventilator, weil wir haben bei den Ventilatoren ja auch große Spannen, wo man auch die Entwicklung hingeht, leisere Ventilatoren, genau um dieses Problem anzuhalten. Aber da muss man auch ausrücken damit. Ja.
Okay.
Und vielleicht noch zum Lärm, ein Thema, wo man vielleicht zu wenig dran denkt, weil man denkt, es darf nicht zu laut sein und das ist ja die lauten Geräusche und das ist ein No-Go. Eigentlich im Stahlbau und dann natürlich vor allem beim geschlossenen Stahlbau, Maskeflügel, Legehennen, Mastschweine, ist oft ein riesiges Problem, die Belüftung, die Ventilatoren. Und zwar nicht, weil die schlimm laut werden, sondern weil dieser Dauergeräusch ist. Mhm. Weil auch wenn du 10 Kamine hast, immer 2, 3 gehen in der Nacht immer, ja. Und dieses Dauergeräusch wird viel, viel stärker bewertet, also praktisch negativ bewertet, also wie der Lärm, der halt zwischendurch auftritt, ja. Und das, wir hatten solche Fälle in Kärnten, wo die, weil dann ist nämlich so, wenn da zum Beispiel kein Stall gestanden ist, ne, dann sagt die Behörde, ja, gehst du mal hin, misst du mal, wie laut ist da über den Tag und in der Nacht. Ja? Und dann hast du am besten Fall die Unterlagen von der Lüftungsbaufirma und sagst, okay, jetzt mache ich meine Prognose und schau, was kommt dort an. Ja? Und wenn ich da drauf komme, dass ich in einer Gegend bin, wo nichts kreucht und fleucht, wo es sehr, sehr leise ist, ja, dann kann es sehr schnell sein, dass ich mit meinem Ventilatorenbetrieb über diesen Grund rauschen bin, sage ich mal, ja. Und da lässt die Medizin, der Umweltmediziner, nur sehr, sehr wenig zu.
Okay, gut. Wenn ich diese rechtlichen Dinge abgearbeitet habe bei der Bauverhandlung, es kommt das grüne Go, bin ich dann für immer im grünen Bereich oder gibt es dann noch Schritte, die dann im weiteren Bauprozess wichtig sind?
Also Die Frage ist, gibt es Einwendungen? Die können bis am Tag vor der Verhandlung schriftlich kommen oder in der Verhandlung. Mhm. Wenn es keinerlei Einwendungen gibt, kommt immer seltener vor, muss ich leider sagen. Ja, dann wird es den Baubescheid geben, dann ist das Go. Dann ist dieser Baubescheid, hat zwar theoretisch noch eine Rechtsmittelfrist, aber das kann niemand bekämpfen, ich nur als Baubewerber, rechtskräftig, dann kann ich zu bauen beginnen.
Ja.
Wenn das nicht so ist und es gab Einwendungen, dann muss sich die Baubehörde mit diesen Einwendungen auseinandersetzen, muss schauen, waren das zulässige Einwendungen, sind das überhaupt Betroffene, muss die abweisen, zurückweisen oder allenfalls auch Folge geben.
Oder es braucht Gutachten und
eine neuerliche Bauverhandlung. Es kann sein, dass die Baubehörde die Behörde zum Ergebnis kommt, ja, also dieser Einwand und ich möchte vielleicht doch noch eine Ergänzung, ein medizinisches Gutachten. Ja, also das darf man aus meiner Sicht, was ganz, ganz Schlimmes, du hast dir vorhin angesprochen, oft wird so einfach pauschaler Mediziner schon mitbeauftragt, obwohl ich noch gar nicht weiß, welche Auswirkungen sind, das ist so fern, dass ich dann Mediziner brauche. Mhm. Aber das kann manchmal vorkommen, ja. Wenn nicht, wenn es rechtskräftig ist, dann kann ich zu bauen beginnen.
Und was ist dann noch zu beachten, dass die Ausführung entspricht?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielen Dank. Nein, also, das erste ist, da muss man auch zwischen den Bundesländern unterscheiden. Außer der Steiermark haben alle Bundesländer Baubeginn- und Bauvollendungsfristen. Das ist heikel, weil wenn ich innerhalb der Frist das nicht beende, dann ist der Konsens erloschen und ich stehe ohne Bewilligung da. Mhm. Das ist der große Vorteil von der Steiermark, also einmal was ganz, ganz Positives. Der Parteienkreis ist wiederum sehr, sehr groß in der Steiermark, was Negatives, aber das ist ganz wichtig. Ich muss sauber dokumentieren, dass ich innerhalb dieser 5-Jahres-Frist in der Steiermark Baubeginn setze. Und wenn das wirklich ein Baubeginn ist, der für dieses Gebäude dient, dann ist der Konsens quasi erhalten, ewig. Mhm. Es gibt Bestrebungen, dass man das ändern möchte. Bis jetzt ist noch nicht durchgegangen, das ist ein politisches Thema. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Also ja, nicht beginnen zu bauen. Auch wenn jetzt momentan die Baupreise, es war ja mit Corona so, ja, wo dann viele Projekte auf einmal nicht beginnen, mit Fundamentmaßnahmen, nicht weiß Gott was, aber einfach, dass dieser Konsens einfach mal perpetuiert ist.
Okay.
Ich glaube, ein wesentlicher Faktor, den man da noch hinzufügen sollte, eben, weil man die Frage eben von dir, Andreas, war, ist man dann safe mit der Genehmigung, ja? Ich glaube, man sollte ständig als Landwirt ein bisschen die Situation rund um sich im Auge behalten. Was ich meine, ist die Flächenmidmung. Ja?
Das ist sozusagen das nächste Thema. Das möchte ich zum Schluss noch schon
noch. Darf ich noch ein Thema, bevor wir zu nah.
Ja,
ich sage heranrückende Wohnbebauung, sprichst du, glaube ich, auch an.
Ja.
Ja. Das zweite ist, das ist schon ganz wichtig. Es gibt in gewissen Bundesländern, so auch in der Steiermark, die Möglichkeit, Nachträge auflagen, auch im Bauverfahren, im § 29 Absatz 6 steiermarkisches Baugesetz. Das heißt, ich bin nicht ewig safe. Mhm. Es kann sein, dass es Nachbarbeschwerden gibt und die Behörde muss prüfen, obwohl ich alles richtig gemacht habe, ob es zum Schutz der Nachbarn nicht doch nachträglich noch Auflagen geben kann.
Das kann mal passieren.
Das kann passieren. Das ist ein sehr heikles Thema, wo es auch sehr divergierende Judikatur gibt. Auch die Frage der Zumutbarkeit und so weiter. Und was ist jetzt der Stand der Technik und so weiter? Das gibt es in der Steiermark, in anderen Bundesländern gibt das nicht. Wenn ich eine IPPC-Anlage bin, habe ich das sowieso.
Mhm.
Ja. Mhm. Aber normalerweise, wenn das neu genehmigt ist, ist einmal eine Weile eine Ruhe.
Okay. Wenn jetzt ich setze es nicht einreichkonform um, dann gibt es zivilrechtliche und strafrechtliche Klagen oder was ist dann?
Nein, also normalerweise das erste Schritt ist, also wenn ich es nicht rechtmäßig umsetze und es gibt, die Behörde kommt ja normalerweise nicht von selber auf die Idee, es gibt eine Anzeige, dann muss die Baubehörde, also als erstes ist zu überprüfen, wenn ich es fertiggestellt habe, muss ich die Fertigstellungsanzeige machen oder die Benutzungsbewilligung beantragen. Wenn ich das nicht mache, dürfte ich es ja noch gar nicht benutzen.
Gut, und dort wird ja normalerweise auch kontrolliert, ob ich das umgesetzt habe, so wie ich es eingereicht habe und versprochen habe.
Nein. Wir haben die Situation, es gibt zwei Varianten. Das eine ist, ich mache eine Fertigstellungsanzeige, da haftet quasi die Baufirma, die sagt, das ist so umgesetzt wie errichtet. Ja, was die Baufirmen teilweise früher und auch jetzt noch unterschrieben haben.
Mhm.
Es ist aber dann nicht so, ja, dann hilft mir diese Fertigstellungsanzeige gar nichts. Die Variante ist, es gibt Abweichungen, gewisse Abweichungen gibt es so gut wie immer. Ich habe ein bisschen ein Fenster verschoben, irgendetwas hat sich geändert. Dann kann ich eine Benutzungsbewilligung beantragen. Und diese Benutzungsbewilligung, da genehmigt die geringfügigen Abweichungen und diese Benutzungsbewilligung stellt dann die Genehmigung auch der Abweichungen dar. Aber es müssen geringfügige Abweichungen sein und da gibt es dann schon wieder Diskussionsspielraum.
Gut. Wann ist das Projekt abgeschlossen dann?
Rechtlich? Mit der, also sauber abgeschlossen ist es, wenn das so gebaut wie bewilligt ist und es die Fertigstellungsanzeige gibt.
Fertigstellungsanzeige.
Oder es gab Abweichungen, die aber nur geringfügig sind, wo ich die Benutzungsbewilligung habe, wo die namentlich genannt sind im Spruch, diese Abweichungen sind geringfügig, dann ist es auch abgeschlossen.
Und das entspricht dann einer
entspricht der Fertigstellungsanzeige.
Okay, gut. Und jetzt da, Michael, weil du das vorher angesprochen hast, wenn ich als Betrieb mich irgendwo befinde, muss ich auch darauf achten oder mitbedenken, was bringt mir die Zukunft? Wie vererbe ich meine Flächen?
Zum Beispiel, ja.
Was lasse ich zu in der Flächenwidmung? Vielleicht gehst du auf das ein bisschen ein.
Und immer, es müssen ja nicht diese ganz schlimmen Fälle sein, wo man selber aus Betrieb die Flächen verkauft hat, die dann das Grünland waren, hat man das Bauland verkauft und dann ziehen irgendwelche, sag ich mal, Städter in die Häuser ein, die Landwirtschaft nicht gewohnt sind und dann geht nämlich der Trubel los, ja.
Der krähende Hahn
oder die stinkende Kuh, stinkende Schaf, was auch immer, ja. Und das wird nämlich sehr, sehr mühsam, weil da ist egal, wie lange du das landwirtschaftlicher Betrieb bist, die Nachbarn können da aber das Leben sehr, sehr schwer machen. Und ich meine, es ist ja nicht nur die Fälle, wo man jetzt Grundstücke verkauft und dann selber so ein bisschen nicht der Schmied seines Glücks ist, sondern seines Elends, sondern auch die Entwicklungen in der Gemeinde. Ja. Was hat die Gemeinde vor? Was möchte sie machen? Ja, weil es ist ja immer schlau, eine Flächenwidmung ist ja ein Flächenwidmungsplan und da steht das Wort Plan dahinter und eigentlich sollte man sich was denken, was planen. Ja. Planen in dem Sinn, dass ich einfach zum Beispiel Flächen, die, wenn man beim Lärm sind, die mehr Lärm emittieren, Industrie, Gewerbe, Einkaufszentrum und dort, wo ich eher wohne, ja. Und jetzt gibt es einfach die Fälle findet man leider in ganz Österreich, wo diese Widmungen überhaupt nicht zusammenpassen, ja. Man kann es sehr leicht am Lärm sagen, es gibt zum Beispiel im Dorfgebiet in der Steiermark sind eben gewisse Schallpegel im Durchschnitt über den Tag und in der Nacht und am Abend erlaubt, ja. Und da gibt es das Wohngebiet, das normale, da ist im Prinzip so ist der gleiche Lärm erlaubt, ja, aber da kann man schon wieder streiten, wenn das praktisch neben einem Bauernhof ist, ist das ein ortsüblicher Lärm, ein Traktor her im Wohngebiet oder nicht, ja. Und dann gibt es natürlich das reine Wohngebiet, da praktisch ist der Anspruch für die Ruhe höher und das kann man so durchspielen. Und man sagt einfach eben, natürlich haben wir nicht unendlich Platz, dass wir uns ausdehnen über 10 Kilometer, aber ich muss das mitbedenken, das sollte nie ein größerer Widmungssprung sein, das ist immer ein 5 dB, also wie 5 Dezibel, ja. Mhm. Und wir haben einen Fall in Tirol, den wir sehr, sehr lange schon begleiten. Die Widmung, weiß nicht, wann die zustande gekommen ist, auf jeden Fall ist ein Widmungssprung von 10 Dezibel, ja. Das heißt, also, der Schall müsste, wenn er über den Zaun rüberhüpft, 10 Dezibel leiser sollte es sein. Wenn man das bei natürlichen Ausbreitungsbedingungen anschaut, wären das an die 150 Meter, damit der Lärmweg abnimmt. Und dort haben wir das riesen Problem, dass natürlich, rechtlich gesehen, der Nachbar in diesem reinen Wohngebiet einen sehr hohen Ruheanspruch hat. Den hat er, von der Widmung her. Aber der Landwirt hat natürlich auch das Recht, das Emissionsausmaß, den Lärm, was er auf seiner Parzelle machen kann, zu machen. Und den braucht er auch, weil sonst kann er den Betrieb nicht betreiben. Ja, wir haben
okay, Geräusche. Was heißt das in dem Fall?
Das heißt in dem Fall, dass die ein Zivilverfahren haben und seit Jahren streiten und im Prinzip keine Lösung in Sicht ist. Der Betrieb wurde dort anscheinend, da kenne ich mich zu wenig aus, müssen wir den Wolfgang vielleicht fragen, dass die baurechtlichen Vorgaben, wenn solche, das geht um einen Rinderstall, ist in einem anderen Bundesland gebaut worden, und dort war, ist es nicht so genau geprüft worden, ja. Der Hof ist schon Bestand, hat nur praktisch sich eine andere Ecke von der Parzelle erweitert und dort einen Laufstall gebaut und ist mit dem Laufstall ein bisschen näher zum Nachbarn gekommen. Und dann hat die ganzen Sachen angefangen, aber das ist, wir sind jetzt schon so lange dabei und du siehst, es ist eigentlich keine Lösung, außer einer sagt, ich ziehe da weg, ja. Weil eigentlich hat jeder Recht. Und wenn es dann um die Gesundheit geht und dann der Nachbar sagt, na, erstens habe ich den höheren Ruheanspruch und sage, ich bin jetzt aber auch schon krank, weil das auf alles für mich nicht mehr geht, ja. Dann zieht natürlich das. Und wir haben uns das dann angeschaut, eben von den Geräuschen, wir haben schon angeschaut, was ich, Futtermischwagen, Tiere füttern, Melkanlage waschen, was auch immer, ja. Und da gibt's, kannst du eben schauen, bin ich zu laut für meine Parzelle vom Bauern aus? Und bin ich zu laut für den Nachbarn, ja? Und es gibt eben Tätigkeiten, die der Landwirt aber durchführen muss am Tag, wo er für den Nachbarparzelle zu laut ist. Mhm. Weißt, er könnte das gar nicht durchführen. Wenn er es nicht durchführen kann, kann er seinen Betrieb nicht betreiben. Und das dreht sich im Kreis. Und die Leute kommen dann nicht mehr raus. Und das ist wirklich ein Elend, ein Drama.
Das Thema ist für mich wirklich das, neben der Genehmigung von Verfahren in meiner anwaltlichen Tätigkeit das zweithäufigste. Es ist ganz, ganz wichtig, dass auch die Zuhörer da wirklich sich dieses Themas bewusst werden.
Welchen
Thema? Des Themas, der unter dem Schlagwort heranrückende Wohnbebauung. Ich erkläre es ganz kurz. Ja. Natürlich beginnt es bei der Widmung. Die Gemeinde will Wohnraum schaffen, widmet im Nahbereich eines landwirtschaftlichen Betriebes. Ich habe die Möglichkeit, so wie jedermann im Zuge des Widmungsverfahrens eine Stellungnahme abzugeben. Das rate ich auch und das ist auch Teil meiner Tätigkeit, wo man halt darlegt, warum das unzulässig ist. Das Problem ist, das ist halt kein Genehmigungsverfahren, ich habe da keine Rechte.
Aber ja? Ich habe es dokumentiert.
Ich dokumentiere es, was auch wichtig ist für die Zukunft. Ganz wichtig, aber es passiert sehr oft, dass es einfach drüber gefahren wird. Muss man ganz offen sagen. Mhm. Da ist aber noch nicht der Zug abgefahren. Der Zug fährt, aber es ist wichtig, wenn ich frühzeitig das weiß, dass ich mich dagegen ausspreche und meine Bedenken darlege. Heikel wird es dann, wenn plötzlich ein Bauvorhaben in der Nachbarschaft ist und das sind dann meistens auch in ländlichen Gebieten auf einmal 24 Wohneinheiten direkt neben einem Betrieb. Und das ist, wenn man das durchgehen lässt, oft das Todesurteil für einen Betrieb. Ja? Und das Problem ist, das ist relativ kurz immer, dass ich da auch hinzugezogen werde, weil es ist so, es ist die Kundmachung, der ist vielleicht nicht im 30-Meter-Radius und wird gar nicht verständigt, sieht das durch Zufall ein paar Tage vor der Bauverhandlung. Und dann müssen wir gemeinsam sehr, sehr rasch entscheiden, erheben wir Einwendungen gegen die heranrückende Wohnbebauung. Jetzt schauten Sie mich zurecht, Frage dann, warum müssen wir entscheiden? Natürlich müssen wir das machen. Nein, weil die Grundvoraussetzung der Einmeldung der heranrückenden Wohnbebauung ist, dass mein Betrieb rechtskonform ist und ich mich auf die Bewilligung stützen kann. Das heißt, da bin ich wieder bei dem Fall wie beim Neugenehmigungsverfahren, nur da ist der Zeitdruck noch viel enormer. Ich muss ganz kurzfristig klären, was hast du für einen Betrieb? Ist das rechtmäßig? Nur wenn ich das dokumentiert habe, weil sonst ist es ein Bumerang, absolut richtig, sonst fällt es auf mich zurück. Und das muss ich ganz rasch klären. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich mich wehren gegen die heranrückende Wohnbebauung. Vor zwei Wochen haben wir verhindert, es wäre das Todesurteil eines landwirtlichen Betriebs gewesen, 24 Wohneinheiten direkt daneben. Wenn wir nicht die Einwendung da oben hätten, der Bauwerber ist mit einem medizinischen, ich sage mal, Castzettel gekommen, den Mediziner abgestempelt hat, kein Problem. Die Baubehörde hätte das wahrscheinlich akzeptiert. Am letzten Tag der Frist, am Sonntag wurde ich informiert, am Montag war der letzte Tag, haben wir noch Einwendung da oben zum Glück. Das Bauvorhaben ist nach zwei jetzt nicht genehmigt worden. Mhm. Wenn das wären, da ziehen, so wie du es gesagt hast, die Städter kommen dann im Umland, haben ganz andere Vorstellungen. Das gäbe Beschwerden und es wäre Todesurteil für den Betrieb gewesen. Ganz, ganz wichtig. Also das ist ganz, ganz wichtig. Bitte immer beobachten, was tut sich schon bei der Widmung, aber spätestens im Bauverfahren.
Ich glaube, das war ein guter Abschluss für unseren Podcast. Es ist komplex, es ist kompliziert. Es ist aber auch wichtig, sich gut vorzubereiten. Bauprojekte sind machbar, aber die Herausforderungen haben zugenommen. Das kann man sagen, oder?
Wird immer schwieriger. Also ich sage auch, wenn man etwas plant, je früher, desto besser. Es wird nicht leichter.
Wie viel Zeit muss man einplanen, so grob?
Es ist sehr viel Glück oder Pechsache natürlich auch, weil wenn ich das gescheit plane und es keine Einwendung gibt, dann kann das relativ schnell gehen.
Was heißt das?
Das heißt, in einem halben Jahr kann das erledigt sein. Wenn es natürlich Widerstand gibt, wenn ich vorher die UVB-Prüfung erst machen muss, bis ich im Bauverfahren bin, dann kann das auch über Jahre sich ziehen.
2-3 Jahre. Okay, dein letztes Wort.
Ergänzend dazu möchte ich das den Zuhörerinnen und Zuhörern nahelegen. Es gibt den steiermärkischen Stallbauleitfaden, der von der Landwirtschaftskammer erarbeitet worden ist, mit zahlreichen anderen Kollegen und vor allem mit juristischem Hintergrund, wo man eigentlich die Sachen, die wir jetzt im Wesentlichen besprochen haben, eigentlich alle drinnen stehen. Ja?
Das heißt, können das dazugeben bei unserem Podcast, weiterführenden Infos, gilt natürlich für die Steiermark speziell, ist aber sicherlich auch wertvoll in anderen Bundesländern als Richtlinie.
Weil vor allem auch die Hinweise drinnen stehen, wie die Behörde vorzugehen hat. Ja? Nicht einfach den Landwirt beauftragen und mal gutachten, sondern wie die Schritte sein müssen vom Verfahrensgesetz her. Und das sind schon Dinge, wo man dann, wenn man diesen Stallbauleitfaden hat, erstens wieder darauf hinweisen, fangen früh genug an zu planen und dann wieder euch ein bisschen durch diesen Prozess geleiten und sagen, naja, es hat die Behörde, du musst deine Sachen zusammen haben mit deinem Planung, mit der Planung, mit den neuen Sachen, aber auch die Behörde muss das in der richtigen, rechtlichen Weise abarbeiten.
Okay.
Und das ist das, was man auch häufig sieht, was nicht immer ganz rechtlich
kann. Der Einsatz, ganz wichtig, die Landwirtschaftskammer ist Interessensvertretung und wichtige Ansprechpartner auch für die Planung. Was man nicht verwechseln darf, das sind nicht die Vertreter fürs Bauverfahren. Also können unterstützen, aber es kommt leider einfach oft zu dem Problem, dass die Interessen eines anderen Landwirts durch mein Vorhaben berührt sein könnten. Und dann muss die Landwirtschaftskammer natürlich sofort aussteigen. Mhm. Also das darf, muss man mitberücksichtigen, da muss man auch Verständnis haben, so gern die unterstützen, so gut die unterstützen. Die sind an eine Grenze, weil ich muss immer aufpassen, all das, was ich tue, darf nicht irgendein anderer Mitgliedbetrieb behindern, gefährden. Wenn ich jetzt als Vertreter diesen Betrieb vertrete, mein Ziel ist auch nicht, anderen Landwirten das Leben schwer zu machen, aber ich habe schon Interessen meines Mandanten zu fahren.
Okay, ja. Das heißt, auch juristischer Beistand.
Also es kommt darauf an, bei der Planung ist es natürlich sinnvoll, sich zu beraten und Unterstützung zu holen, da ist das optimal. Aber ich sage, wenn es streitig wird, sind die Grenzen von der Landwirtschaftskammer natürlich auch
eingegeben. Gut. Herr Magister Scharkinger, lieber Michael, vielen Dank für das interessante Gespräch. Es ist sehr komplex. Es ist kompliziert. Ja. Aber es hat hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Danke vielmals. Danke bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen würden. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei Wissen, Agrarscience, Wissen kompakt, der Haberlieferant bei Gumpenstein. Raum mit Gumpenstein.